So, es geht heute doch noch, also ich habe da mit uns in der Arbeitsgruppe darüber gesprochen und wir waren der Meinung, dass das Thema Ethik A sehr selten ist und B sehr wichtig, weil ihr das im Studium sonst sehr wenig zu hören bekommt, sodass ich heute das, was ich letzte Woche nicht geschafft habe, reinnehme und dann diesen wirtschaftlichen Aspekt etwas kürzen muss. Nur so kurze Zusammenfassung, wir waren dabei, also Ethik war die Frage nach Moral, also so die Reflexion über Moral, was das ist, was man irgendwie tun sollte und nicht tun sollte. Das ist die Frage, die die Ethik durch die Jahrhunderte trägt. Das ist eine der ältesten philosophischen Fragen, was soll ich tun und was soll ich lassen. Da gab es dann verschiedene dogmatische Antworten und aus der Philosophie heraus immer die Bemühungen, Ethik irgendwie zu begründen, so rational zu begründen wie die Mathematik, dass man es praktisch ableiten kann aus einer gegebenen Situation, was zu tun ist. Die Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Also die Ethik hat bis heute es nicht geschafft, irgendwelche Gesetze zu formulieren, die wie Naturgesetze gültig sind. Und jedes Gesetz, natürlich hat sie sehr viele formuliert, aber wurde sofort angezweifelt und hinterfragt und wieder auseinandergenommen und auf die Voraussetzungen zurückgeführt, die der Autor halt implizit oder explizit gemacht hat. Sodass die Ethik eigentlich keine Ergebnisse im Sinne von Verpflichtungen vorweisen kann, aber natürlich eine Menge Ergebnisse insgesamt hat, also eine Menge Ansätze. Die will ich hier auch gar nicht referieren. Es geht eigentlich mehr so um einen pragmatischen Ansatz, wie kann man eigentlich in Situationen, die zweifelhaft sind, handeln, also Handlungskompetenzen weiter bewahren. Letztendlich aber, es muss euch klar sein, ist es immer eine Entscheidung von euch. Also es gibt natürlich Hilfsmittel dazu, also die Möglichkeiten, sich da Beratung zu holen, beziehungsweise ethische Kodizes aller Art. Aber letztendlich ist es eure Entscheidung und ihr übernehmt auch die Verantwortung für diese Entscheidung. Hier habe ich auf dieser Folie, die hatte ich ja letztes Mal zum Schluss erwähnt, also einfach, das sind so drei typische Dilemmata, die euch, also euch, ob die euch jetzt betreffen, wird man sehen, aber Ähnliches wird euch bestimmt irgendwann treffen. Nochmal zur Definition, ein moralisches Dilemma entsteht, wenn eine Person oder eine Gruppe in einer Situation zwei oder mehr Verpflichtungen gleichzeitig einhalten sollen, aber nur eine Verpflichtung erfüllen kann. Und Verpflichtung meint hier, man ist irgendeiner Tradition, einer Sitte und einer Moral, eines Ehrenkodex, einer Firmenethik oder einer ganz persönlichen Einstellung verpflichtet. Also man meint eben, man solle dem nachkommen, zum Teil vielleicht, weil es auch negative Konsequenzen haben kann, aber auch natürlich für sein eigenes Gewissen. Also das sind ganz verschiedene Gründe, warum man sich da verpflichtet fühlt. Und in so einem moralischen Dilemma, das kann ja mehr als also Dilemma, verweist ja auf zwei Entscheidungen, College Weed. Es gibt natürlich auch mehr Entscheidungen, die man treffen kann. Na, dann gibt es eben nach links, sollte ich aus Pflicht, aus Recht, aus Leidenschaft oder aus Neigung. Und da muss man sich halt überlegen, welchem Wege man da folgen möchte. Also auf der linken Seite nicht. Jan diskutiert mit einem Kunden über eine Systemanforderung. Kann euch immer passieren. Ihr arbeitet halt in der Informatikfirma und diskutiert mit einem Kunden, um eben herauszufinden, was der gerne hätte als Produkt. Dabei wird ihm klar, also dem Systemanalytiker, dass einige Wünsche mehr Arbeit machen als andere. Ist ja klar, nicht? Das weiß man dann natürlich, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, wie viel Arbeit ungefähr die Umsetzung macht. Der Kunde hat wenig technisches Verständnis und es wäre leichter, ihn von der technischen Unmöglichkeit dieser Wünsche zu überzeugen, als zuzugeben, dass sie schwierig oder teuer werden. Ist natürlich einfach, nicht? Mit so Kunden kann man das machen oder auch mit Leuten, denen man irgendwie den Drucker reparieren soll, zu sagen, ist halt kaputt, ist halt ein Microsoft-Produkt, anstatt zu sagen, naja, kann ich jetzt nicht, geht jetzt nicht oder müsste ich lange recherchieren und eigentlich habe ich dazu die Zeit nicht, beziehungsweise ich habe keine Lust, mir die Zeit zu nehmen. Und da muss man sich plötzlich rechtfertigen, warum man denn in diesem Fall nicht und überhaupt könnte man das. Also sagt man, es ist einfach technisch nicht drin. So, das ist wieder so ein typisches Dilemma, wo man einerseits zwischen seiner persönlichen Trägheit bzw. seinem persönlichen Zeitmanagement, wo man sagt, also ich habe hier jetzt 5 Minuten mir dafür gegeben oder 5 Tage, aber dieser Wunsch kostet 5 Wochen und die will ich mir nicht nehmen oder das würde dann zu teuer werden und man kann das nicht klar machen. So, und jetzt ist die Frage, wie verhält man sich in eben so einem Dilemma zwischen so einem Arbeitsethos zu sagen, aber ich bin halt als Systemanalytiker dafür verantwortlich, die Wünsche des Kunden umzusetzen und nicht meine Wünsche da einzubringen und eben der Tatsache, dass vielleicht ihm das gar nicht so wichtig ist oder was auch immer. Also das sind so ein typisches Dilemma. Und wie gesagt, da gibt es jetzt keine Lösung, wo man sagt, so muss es sein, aber es gibt natürlich Hinweise. Die Folie hatte ich, glaube ich, auch schon erwähnt. Also Gründe für eine professionelle Ethik in der Informatik. Und professionell heißt jetzt nicht, das sind Profis an der Ethik, sondern professionelle Ethik heißt Ethik für professionelle Informatiker. Also eben solche, die in Firmen arbeiten und hauptsächlich mit Kunden zu tun haben, um deren Wünsche umzusetzen. Da gibt es verschiedene Gründe. Das eine ist natürlich, dass man redlich seinem Kunden gegenüber sein soll. Das andere sind aber genau die Aspekte, die wir ja in unserer Arbeitsgruppe Informatik in Bildung und Gesellschaft immer so betonen, dass die Systeme, die ihr unter anderem auch bauen werdet, natürlich Auswirkungen haben auf die Gesellschaft zurückwirken und diese Gesellschaft oder die Leute, die damit zu tun haben, meistens überhaupt nicht die Fähigkeiten oder das Verständnis haben, zu ahnen, was sie da eigentlich in der Hand haben. Also wenn es zu Problemen kommt, ist es nicht nur ein Problem der Anwender, sondern schon ein Problem derjenigen, die dieses System entwerfen. Und das seid ja nun mal ihr. Und einige dieser Probleme sind eben, dass Informatik Arbeitskräfte verdrängt. Also wenn ihr den Auftrag bekommt, ihr sollt ein System entwerfen, mit dem dann die Firma um 20% das Personal verringern kann, dann könnt ihr sagen, ja, die setzen das ja nur ein, ich baue ja nur das Zeug. Aber da entstehen genau solche ethischen Probleme, wo man sich halt fragen muss, ob man das möchte, ob man also eine Welt mit konstruieren möchte, in der so etwas gemacht wird. Man kann immer sagen, na, wenn ich es nicht mache, macht es jemand anders. Aber dann war es eben nicht ihr. Dann IT schädigt Beschäftigte durch Strahlung, Muskel- und Nervenkrankheiten, also diese Informationstechnologien, da kommen wir in der letzten Vorlesung mal drauf zu sprechen, oder der vorletzten, wenn es so um Ökologie geht und die Frage eben der Wirkung auf biologische Systeme. Programme dequalifizieren oder verdummen Beschäftigte, naja, weil es einfacher ist, natürlich Leute dann in so eine informatische Fließbandarbeit einzusetzen, wo sie einfach nur bestimmte Knöpfe betätigen, als sich mit dem Problem auseinanderzusetzen, die ja in die Programme verlagert wurden. Dann gibt es die Gefährdung durch unsichere Systeme, insbesondere also bei so kritischen Anwendungen wie in der Medizin oder im Verkehr, im Militär, wo natürlich ein System also furchtbar wichtig ist, dass es sicher funktioniert und nicht irgendwelche Ausfälle hat oder vielleicht dann mal in irgendeinen Buffer-Overflow reinläuft und dann ausfällt. Also muss man da natürlich entsprechend vorsichtig sein, was häufig bedeutet, dass man das Budget dann doch überziehen muss, weil das am Anfang gar nicht klar war, wie kompliziert das werden konnte. Die vorzeitige Freigabe schlecht programmierter oder mangelhaft getesteter Systeme ist ein Problem, ist so halt gang und gäbe. Bananasoftware reift beim Anwender. Also dass man im Prinzip ihm das irgendwie so voller Fehler gibt. Und das sind die besten Bug-Tester, sind natürlich die Anwender, indem sie dann irgendwann sagen, hier, das funktioniert da nicht und da nicht. Und dann hat man sich mal wieder die Qualitätssicherung gespart. Wird häufig auch gemacht, gar nicht vorsätzlich, dass man sagt, Qualitätssicherung braucht man nicht, sondern es wird dafür halt eine bestimmte Zeitscheibe am Ende des Projekts eingeräumt und da das Projekt dann überzieht, weil es halt doch wieder komplizierter wurde und der Kunde mittendrin sich wieder ganz andere Sachen hat einfallen lassen, als er die ersten Prototypen sah, dann musste man die Zeit immer weiter benutzen und so, dass letztendlich, um die Einführung auch zu halten und den Vertrag nicht zu gefährden, man halt die Qualität sagt, na gut, dann machen wir es halt nur mal kurz, gucken mal kurz drüber, ob es klappt und meistens testen das dann die Programmierer selber kurz und das sind ja die schlechtesten, weil sie ja genau wissen, wie es funktioniert. So, und dann gibt man halt so ein System raus und dann ist der Konkurrenzdruck groß und so weiter. So, und dann hat man aber plötzlich Systeme und wenn die dann noch in kritischen System zum Einsatz kommen, in kritischen Kontexten, ja, dann hat man genau das Problem, dass man ein schlecht programmiertes oder mangelhaft getestetes System in eine unsichere Umgebung gestellt hat. Auch da muss man sich halt überlegen, rechtzeitig, ob man da die Notbremse zieht und sagt, okay, wenn ich jetzt weiter denke, dann habe ich vielleicht Probleme mit diesem Vertrag, aber letztendlich würden wir das Ganze dann zurückrufen müssen, also dann wird es vielleicht sogar noch teurer. Manchmal ist der Einsatz von IT auch unverhältnismäßig teuer, zum Beispiel in der Medizin, dass man also Systeme baut, die vielleicht gar nicht so einen hohen Erkenntniswert haben, aber also extreme Belastungen dann für das Budget der entsprechenden Einrichtungen sind, also zum Beispiel Krankenhäuser, wo man sich auch fragen muss oder sich rechtzeitig damit auseinandersetzen sollte, was kann dieses System, tut es das? Ihr werdet im Zweifel gar nicht die Gelegenheit haben zu sagen, ich mache das nicht. Dann heißt es, na gut, dann der Nächste bitte, also dann sucht ihr einen anderen Job. Aber ihr könnt vielleicht solche Fragen von Anfang an bei der Systemdefinition einfach mit einbringen. Ihr müsst euch ja nicht gleich weigern. Das ist im Prinzip das letzte Mittel, dass man sagt, okay, dann also steige ich hier aus und verklage meinen Arbeitgeber. Häufig reicht es ja, dass man überhaupt mal bestimmte Fragen aufwirft und häufig sind Kunden ja dann auch ganz dankbar, dass man ihnen das gesagt hat, weil sie das in ihrer technischen Ahnungslosigkeit vielleicht gar nicht gesehen haben. Dann gibt es Technik hebelt Gesetze aus. Das ist aktuell ja also recht virulent, weil das durch die Presse natürlich so sehr stark geht, dass man durch diese neuen Techniken also gegen Datenschutz, gegen Urheberrecht verstoßen kann, so einfach wie nie zuvor. Also dass eigentlich jeder Benutzer jetzt bei diesen Urheberrechtsfragen eigentlich schon mit einem Bein im Gefängnis steht. Zum anderen steht der Staat mit einem anderen Bein im Gefängnis oder sollte es zumindest, was also seinen Umgang mit Datenschutz angeht. Insofern, naja, die Politik kommt nicht hinterher mit den neuen Gesetzen und sobald dann ein neues beschlossen ist, ist es eigentlich schon wieder veraltet, weil es neue Technik gibt. Und wer ist dafür wieder verantwortlich? Na, die Informatiker, also oder die Programmierer, die diese Systeme halt auch aufbauen. Aber verantwortlich heißt hier natürlich nicht, sie kriegen die ganze Schuld, aber sie sollten zumindest sich daran beteiligen. Und allzu oft sagen sie eben, naja, wir bauen es, die anderen wenden es ja nur an. Also auch da ist ein wichtiger Punkt. Technik hat unintendierte Folgen, also Folgen, die man nicht beabsichtigt hat. Dafür kann man natürlich schwerer zur Rechenschaft gezogen werden, weil man es ja gar nicht wollte. Das sind dann ein Unfall gewesen. Aber auch da also ist natürlich eine Verantwortung vorhanden, dass ihr auch die Folgen, die ihr nicht beabsichtigt habt, in irgendeiner Form dann hinterher wieder auffangen solltet oder in irgendeiner Form diskutieren solltet. Ein falsches Handeln der eigenen Organisation kann vorkommen. Das sogenannte Whistleblowing, also Whistleblower sind Angestellte in einer Firma, die über das die Firmenpolitik nach außen das tragen, also anonyme Hinweise an die Presse geben oder entsprechende Organisationen kontaktieren, um darauf aufmerksam zu machen, ohne dass sie sich so exponieren, dass sie vielleicht ihren Job gefährden. Das ist so eine Form von Umgang mit Fehlverhalten der eigenen Organisation, was man natürlich auch im Rahmen einer Ethik in Betracht ziehen müsste. Der Einsatz von Viren, Würmer und Trojaner ist natürlich also ganz schlecht. Es gibt eigentlich jetzt keinen Grund, warum man das tun sollte, aber es wird häufig getan. Und auch das ist ein Grund, warum man, man könnte damit spielen, wenn man sagt, okay, jetzt werde ich rausgeschmissen aus der Firma, das sind ja solche Gründe, und dann hinterlässt man halt noch irgendeine Zeitbombe, die 2 Wochen nach der Entlassung irgendwas macht, liest man immer mal wieder davon. Und das ist so ein, also weil ihr in die Situation kommen könnt, wo ihr in Versuchung geraten könntet, so etwas zu tun, ist es einfach notwendig, nicht sich vorher auch über die Konsequenzen solcher Software im Klaren zu sein. Illegal und illegitime Softwarenutzung, also insbesondere diese ganzen Freischaltung ohne Lizenzerwerb, geht natürlich in die Richtung, dass es also wieder mehreren Vorsätzen widerspricht. Einerseits natürlich ist es billiger, es ist einfacher, man hat sich da nicht mit rumzuschlagen mit den Registrierungsformalitäten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Verlust für den, der diese Software hergestellt hat. Also muss man sich auch da fragen, ob man das jetzt langfristig machen will, vielleicht, dass man sagt, man macht es 2 Wochen und wenn es dann gefällt, dann kauft man das Programm oder wie auch immer. Also sollte man sich auch da einen Modus finden. Verkauf oder Nutzungsfreigabe von Datenbanken zweifelhaften Inhalts. Geht natürlich auch. Es gab ja mal die Diskussion mit Telefonnummern und Rückverfolgen. Das war lange Zeit verboten. Jetzt inzwischen ist es erlaubt. Oder diese ganzen Nutzerdaten, die man so ansammelt, wenn man, die Kundenverhalten im Netz verfolgt oder was sie so an Daten eingeben, da entstehen riesige Datenbestände und dann geht die Firma pleite und dann wird halt der gesamte Datenbestand in die Konkursmasse aufgenommen und plötzlich sind die ganzen geheimen Kundendaten, wo früher hieß, wir werden die nie weitergeben an Dritte, solange das Geschäft existiert, plötzlich sind die im Umlauf und auch da entstehen natürlich also große Sammlungen und die Probleme sind zurzeit noch gar nicht abzusehen, weil so richtig der Missbrauch noch nicht offensichtlich ist, außer dass man mehr Werbung kriegt. Aber wer weiß, wann es dazu kommt, wenn dann genügend Daten da sind, dass man einfach individuell die Leute nachverfolgen kann, was sie wann wo kaufen, wo sie in Urlaub fahren. Also die ganzen schlimmen Szenarien, die man aus den Filmen kennt. Das ist natürlich die Sammlungen, die werden zurzeit angelegt. Wann sie in irgendeiner Form genutzt werden gegen die einzelnen Kunden oder Bürger, das ist noch nicht so klar abzusehen, weil bis jetzt trifft es ja nur die Bösen und die Terroristen und vielleicht mal ab und an ein paar Unschuldige, aber das sind dann immer noch Ausnahmefälle. Aber was mit diesen Datenbanken tatsächlich geschieht, das weiß man zurzeit noch nicht. Klar ist aber, dass sie angelegt werden. Na, und dann haben wir gesetzeswidrige oder beleidigende Internetinhalte, insbesondere Webdesign. Also sobald ihr eine Webseite ins Netz stellt, seid ihr ja eigentlich schon verantwortlich im Sinne des Teledienstegesetzes oder des Mediendienstestaatsvertrages. Also ihr veröffentlicht etwas und seid damit auch voll verantwortlich und zu sagen, ich habe es ja nur auf meine Seite gestellt, das liest ja keiner. So, das sind alles so Dinge, die zählen nicht. An der Humboldt-Uni passiert es immer mal wieder oder passierte, dass zu irgendwelchen Grillpartys eingeladen wurden und dann wurde halt irgendwelche Kartenausschnitte kopiert und auf die Seite gestellt, so kommt ihr zu uns. Und daraufhin haben natürlich die Besitzer dieser Karten, der Rechte an den Karten, also die Uni abgemahnt, dass da also urheberrechtlich bedenkliches Material auf den Seiten stand. Was führte jetzt dazu, dass ihr den Stadtplandienst gar nicht mehr aufrufen könnt? Also als von Uninetzen aus, weil man natürlich nicht wusste, wie man sonst damit umgehen soll. Ansonsten Beleidigungen sind schnell gemacht, aber natürlich im gewissen Rahmen, also dann auch strafrechtlich relevant. Und das sind alles so Dinge, die fallen dann ins Informationsrecht und auch da sollte man sich darüber im Klaren sein, was man veröffentlicht oder nicht, beziehungsweise man sollte die entsprechenden Gesetzestexte kennen. Das ist ja eindeutig, was den gängigen Gesetzen dann wieder eindeutig nicht, aber es widerspricht gängigen Gesetzen, Leute zu beleidigen, zu diffamieren, zu beschimpfen oder zu Straftaten aufzurufen oder was auch immer. Und da gibt es dann klare Vorgaben, nämlich die Gesetze, die sagen, tu das und das, beziehungsweise wenn du das und das tust, dann droht dir dieses und jenes. So, und um all diese Konflikte, in die man als Informatiker kommen kann, das war ja nur ein kleiner Auszug, ihr werdet es dann im konkreten Leben, glaube ich, wenn ihr dann irgendwo arbeitet, viel konkreter leben. Irgendwann kommt man in eine Situation und da weiß man jetzt irgendwie, dass es ein Dilemma ist, weil man zwei Dinge machen möchte, aber nur eins kann. Und dann kann man sich eben unter anderem an die beruflichen Ethikkodizes halten, wie sie zum Beispiel von der ACM, also der amerikanischen Computergesellschaft, der BCS, der britischen Computer Society, der IEEE, also der Elektro- und Elektrotechniker-Vereinigung, der CEPES, das ist die europäische Dachverband der Computergesellschaften, IFIB ist dann der internationale Dachverband, in denen solche Vereinigungen drin sind wie die GI, also die Gesellschaft für Informatik. Hier nochmal kurz dazu, weil das ist die eigentlich in Deutschland prominenteste Vereinigung für Informatiker beziehungsweise da dem Zugehörigen. Seit 1972 eben wurde sie gegründet, also recht kurz nachdem Informatik auch als Universitätsstudiengang eingeführt wurde. Inzwischen so an die 26.000 Mitglieder im deutschsprachigen Raum, gliedert sich in 10 wissenschaftlich-technische Fachbereiche, also da gibt es dann ganz verschiedene, müsst ihr dann auf der Webseite mal gucken und diese Fachbereiche gliedern sich dann wiederum in Regionalgruppen, man kann sich einfach zuordnen und sagen, okay, ich interessiere mich für dieses Thema, also setze ich mich dann halt als Mitglied in diese Regionalgruppe innerhalb dieses Fachbereichs. Und man bekommt dann halt die entsprechenden Informationen. Und dann gibt es zusätzlich noch so Präsidialarbeitskreise. Gibt eine Zeitschrift raus, das Informatikspektrum, was man halt, wenn man Mitglied wird, automatisch bekommt. Beziehungsweise man kann als Lehrer, kann man eben auch die Login halt abonnieren. Die wird jetzt nicht von der GI rausgegeben, sondern vom Login-Verlag, aber ist halt durch den Fachbereich, einen Fachbereich informatische Bildung mit der GI verbunden. So, und die GI kümmert sich halt seit 1994 auch darum, ethische Leitlinien zu formulieren, die regelmäßig fortgeschrieben werden. Jetzt die aktuelle Novelle war 2004 und die will ich jetzt mal durchgehen. Das Problem bei solchen Leitlinien ist natürlich immer, sie sollen ja möglichst alles abdecken und sich an alle richten, also sind sie entsprechend abstrakt. Aber wenn man sie zu lesen versteht, kann man natürlich in der konkreten Situation keine überraschenden, ach so soll ich handeln, wäre ich gar nicht drauf gekommen, das nicht. Aber man sieht einfach, dass man sich dann im Rahmen der Leitlinien bewegt. Und da die GI anbietet, in Konfliktsituationen auch zu vermitteln, zum Beispiel mit dem Arbeitgeber oder mit Kunden, wenn es dann dazu kommt, kann man sich natürlich entsprechend darauf berufen oder in Diskussionen zu sagen, da es ist nicht nur meine Meinung oder der gesunde Menschenverstand, sondern das ist in den Leitlinien der GI auch so vorgegeben und es also als professioneller Informatiker, also widerstrebt es mir einfach, also dieser Berufsprofession derartig zu wiederzuhandeln. Die Präambel, da stehen halt die allgemeinen Vorlagen drin. Das Handeln von Informatikerinnen und Informatikern steht in Wechselwirkung mit unterschiedlichen Lebensweisen, deren besondere Art und Vielfalt sie berücksichtigen sollen. Mehr noch sehen sie sich dazu verpflichtet, allgemeine moralische Prinzipien, wie sie in der allgemeinen Deklaration der Menschenrechte formuliert sind, zu wahren. Und zu Menschenrechte gehört ja auch Datenschutz als Recht der informationellen Selbstbestimmung. Also insofern seid ihr ganz schnell eigentlich schon in dem Problem der Menschenrechte wenn ihr wieder datenkritische Systeme aufbaut, weil man sagt, das ist eben, also das Recht, das ich über meine Informationen bestimme, ist ein Persönlichkeitsrecht, ein Menschenrecht, was jedem Menschen zukommen sollte. Da kümmern sich ja nicht nur die GI, da haben sich ja andere Organisationen, über die wir schon gesprochen haben, auch schon drum gekümmert, aber das gehört einfach auch darunter. Diese Leitlinien sind Ausdruck des gemeinsamen Willens, diese Wechselwirkung als wesentlichen Teil des eigenen individuellen und institutionellen beruflichen Handelns zu betrachten. Der offene Charakter der nachfolgenden Artikel wird mit dem Begriff Leitlinien unterstrichen. Es sind eben keine Verpflichtungen, ihr seid auch nicht verklagbar, wenn ihr denn den Leitlinien widersprecht, aber es sollen halt, naja, nicht diesen Kompass sein, wenn ihr mal in trübe Gewässer ratet. Die Gesellschaft für Informatik will mit diesen Leitlinien bewirken, dass berufsethische Konflikte Gegenstand gemeinsamen Nachdenkens und Handelns werden. Ihr Interesse ist es, ihre Mitglieder, die sich mit verantwortungsvollem Handeln exponiert haben, zu unterstützen. Vor allem will sie den Diskurs über ethische Fragen in der Informatik mit der Öffentlichkeit aufnehmen und Aufklärung leisten. Handlungsalternativen und ihre absehbaren Wirkungen fachübergreifend zu thematisieren, ist in einer vernetzten Welt eine notwendige Aufgabe. Hiermit sind Einzelne zumeist überfordert, deshalb hält es die GI für unerlässlich, die Zusammenhänge zwischen individueller und gemeinschaftlicher Verantwortung zu verdeutlichen und dafür Verfahren zu entwickeln. Im Sinne dieser Ausführungen bindet sich die GI an die folgenden Leitlinien. Die ethischen Leitlinien werden regelmäßig überarbeitet. Das sind Absichtserklärungen, dass man also erstmal sagt, um was es geht, warum man es tut, und das ist, naja, und das ist nicht uninteressant, die GI bindet sich an die folgenden Leitlinien. Was heißt das? Dass im Prinzip keine GI-Veröffentlichungen auftauchen kann, in der man Handeln begünstigt oder für gut hält, die diesen Leitlinien widersprechen. Das heißt nicht, dass jeder Einzelne sich hiermit, also sobald ich Mitglied werde, verpflichte ich mich daran zu halten. Es wird einem aber nahegelegt, insbesondere aber noch viel nahegelegt wird einem, dass man sich mit dem Thema beschäftigen soll. Und das tun wir ja nun hier auch. Aber das ist jetzt eine Vorlesung, die geht irgendwie eine Dreiviertelstunde, dann ist das Thema wieder vorbei. Insofern seid ihr natürlich alle aufgefordert, euch auch weiterhin, je näher ihr dann auch dem Studienende rückt, dieses Thema nochmal vor euch zu halten, weil ihr natürlich hinterher in sozialen Systemen arbeitet und eure Arbeit entsprechende Auswirkungen haben wird. Also man unterteilt jetzt diese Leitlinien in verschiedene Zuständigkeitsbereiche. Das Mitglied, dann das Mitglied in Führungspositionen, der wiederum also andere, noch andere Anforderungen an sich gestellt werden. Das Mitglied selber, die Fachkompetenz vom Mitglied wird erwartet, dass es seine Fachkompetenz nach dem Stand von Wissenschaft und Technik ständig verbessert. Also nicht lebenslanges Lernen, nicht nur für die Prüfung lernen und fürs Diplom, sondern dann auch weitermachen. Insbesondere natürlich auch die Lehrer müssen ständig sich fortbilden, damit sie auf dem neuesten Stand bleiben. Das ist auch hinterher, kann das auch vor Gericht wichtig werden, wenn man nämlich zur Verantwortung gezogen wird, muss man klar machen, wenn ein System irgendwie versagt hat, muss man klar machen, dass man es nach bestem Wissen und Gewissen und nach dem Stand von Wissenschaft und Technik konstruiert hat. Deswegen ist das nicht nur so eine Lehrformel, sondern irgendwann muss man vielleicht auch klar machen, dass das halt zur Zeit Stand der Sache war, und wenn das dann schief ging, ist man nicht nur alleine dafür verantwortlich, sondern man ginge zu dem Zeitpunkt, als das System so gebaut wurde, davon aus, dass es so richtig sei. Artikel 2, Sachkompetenz und kommunikative Kompetenz. Vom Mitglied wird erwartet, dass es eine Fachkompetenz hin zu einer sach- und kommunikativen Kompetenz erweitert, sodass es die seine Aufgaben betreffenden Anforderungen an die Datenverarbeitung und ihre fachlichen Zusammenhänge versteht, sowie die Auswirkungen von Informatiksystemen im Anwendungsumfeld beurteilen und geeignete Lösungen vorschlagen kann. Also viel mehr, als ihr in diesem Studium vermutlich lernen werdet, weil es also solche Kompetenzen euch meistens gar nicht abverlangt werden. Ihr sollt hier erstmal die Technik irgendwie verstehen und konstruieren können und um Auswirkungen zu beurteilen und geeignete Lösungen vorzuschlagen, fehlt hier an systematischer Ausbildung. Hatten wir ja letztes Mal schon besprochen, woran das eigentlich liegt, an diesem Wissenschaftsverständnis der Informatik. Dazu bedarf es der Bereitschaft, die Rechte und Interessen der verschiedenen Betroffenen zu verstehen und zu berücksichtigen. Ja, und die Bereitschaft, die müsst ihr halt selber aufbringen, die kann man euch auch nicht abprüfen. Dies setzt die Fähigkeit und Bereitschaft voraus, an interdisziplinären Diskussionen mitzuwirken und diese gegebenenfalls aktiv zu gestalten. Also interdisziplinäre Seminare oder Kolloquien, Tagungen und so weiter, dass man halt sich nicht in so einen technischen Spezialjargon zurückzieht, sondern versucht, seine Forschungsgegenstände oder die Systeme, an denen man arbeitet, eben auch in einer Sprache zu formulieren, dass sie Nicht-Techniker auch verstehen können. Und vom Mitglied wird erwartet, dass es die einschlägigen rechtlichen Regelungen kennt, einhält und gegebenenfalls an ihrer Fortschreibung mitwirkt. Jetzt die Novelle des Urheberrechtsgesetzes ist sowas, wo man an der Fortschreibung mitwirken kann, indem man halt versucht, Öffentlichkeit zu gewinnen oder das Thema überhaupt mal zu durchdringen. Softwarepatent ist ein anderes Thema, da kommen wir in den nächsten Stunden nochmal drauf. Ansonsten so rechtliche Themen, das wird bei uns in der Arbeitsgruppe immer mal wieder behandelt. In der großen I&G-Vorlesung gibt es dann ganze Vorlesungsblöcke. Ansonsten gibt es immer mal Seminare, in denen dann ausgewählte rechtliche Normen auch behandelt werden. Artikel 4, Urteilsfähigkeit. Vom Mitglied wird erwartet, dass es eine Urteilsfähigkeit entwickelt, um als Informatikerin oder Informatiker an Gestaltungsprozessen in individueller und gemeinschaftlicher Verantwortung mitwirken zu können, also Team- oder Einzelarbeit. Dies setzt die Bereitschaft voraus, das eigene und das gemeinschaftliche Handeln in Beziehung zu gesellschaftlichen Fragestellungen zu setzen und zu bewerten. Also was tut es, was ich hier baue oder was wir bauen und was bedeutet es, wenn wir das so und so konstruieren? Es wird erwartet, dass allgemeine moralische Forderungen beachtet werden und in Entscheidungen einfließen. Und dazu kommen wir dann später zu den allgemeinen Forderungen. Jetzt kommt Absatz 2, das Mitglied in einer Führungsposition. Also das sind nicht nur Geschäftsführer, sondern natürlich auch Projektleiter oder alles, was eben Personalverantwortung hat. Vom Mitglied in einer Führungsposition wird zusätzlich erwartet, dass es für Arbeitsbedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten Sorge trägt, die es Informatikerinnen und Informatikern erlauben, ihre Aufgaben nach dem Stand der Technik auszuführen und die Arbeitsergebnisse zu evaluieren. Wenn man von den Konstrukteuren erwartet, dass sie sich an Stand der Technik orientieren, muss man natürlich von ihren Vorgesetzten erwarten, dass sie entsprechend die Möglichkeiten schaffen, diese Stand der Technik auch kennenzulernen. Also muss man eben Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen oder Arbeitsbedingungen wären zum Beispiel Zugang zum Internet, dass man die nicht nur eben seine privaten Grillpartys organisiert, was ja immer die Sorge ist, sondern dass die Mitarbeiter eben das Netz dann auch nutzen, um sich weiterzubilden, um aktuelle Forschungsergebnisse auch runterzuladen und sich anzugucken oder in Kontakt zu bleiben mit Arbeitskollegen. Organisationsstrukturen. Vom Mitglied in einer Führungsposition wird zusätzlich erwartet, aktiv für Organisationsstrukturen und Möglichkeiten zur Diskussion einzutreten, die die Übernahme individueller und gemeinschaftlicher Verantwortung ermöglichen, dass nicht die gesamte Entscheidung in so einer Firma in einer Hand liegt. Und Beteiligung vom Mitglied in einer Führungsposition wird zusätzlich erwartet, dass es dazu beiträgt, die von der Einführung von Informatiksystemen Betroffenen an der Gestaltung der Systeme und ihrer Nutzungsbedingungen angemessen zu beteiligen. Dass man also die Leute fragt, was sie wollen und sie eben bei der Einführung auch nicht alleine lässt, ihnen zum Beispiel auch erklärt, was es damit auf sich hat und was man damit alles auch machen kann. Von ihm wird insbesondere erwartet, dass es keine Kontroll- und Überwachungstechniken ohne Unterrichtung und Beteiligung der Betroffenen zulässt. Es ist zwar ganz einfach, alles mitzuloggen und auf irgendeine geheime Datei zu schreiben, die dann nur der Personalchef einsehen kann, aber mit den ethischen Leitlinien der GI vereinbar ist sowas nicht. Das Mitglied in Lehre und Forschung, also es betrifft jetzt insbesondere mich, aber natürlich alle, die hier im Institut arbeiten und alle anderen Wissenschaftler auch, das kann euch auch treffen, weil ihr natürlich eine wissenschaftliche Karriere einschlagen wollt. Dann gibt es da noch spezielle Forderungen. Vom Mitglied, das Informatik lehrt, wird zusätzlich erwartet, dass es die Lernenden auf deren individuelle und gemeinschaftliche Verantwortung vorbereitet und selbst hierbei Vorbild ist. Also genau das, was hier gerade passiert, nicht? Dass ihr, naja, vorbereitet, also ich erwähne es wenigstens mal, dass ihr es gehört habt und hinterher nicht sagen könnt, hat uns nie einer gesagt, dass es sowas gibt. Das mit dem Vorbild, das können wir hier jetzt nicht beurteilen, aber wenigstens ist es genau das, wenn ihr mal in die Gelegenheit kommt, eine Seminargruppe zu leiten oder vielleicht auch selber ein eigenes Seminar zu leiten oder eine Übungsgruppe, dass ihr dann solche Dinge auch, dann seid ihr schon in der Lehre, das geht ganz schnell, als Hiwi ist man auch schon in der Lehre, dann kann man eben solche Themen, wenn es sich ergibt, man muss es ja nicht vom Zaune brechen, aber wenn es sich ergibt, dass man das tatsächlich auch erwähnt und nicht meint, naja, das sind so weiche Dinge, das gibt es auch, aber das betrifft uns nicht. Also das sollte man ja nicht tun, sondern eben immer mal wieder darauf hinweisen. Ach so, Lehre, das betrifft auch die Lehrer unter euch, nicht? Also es geht ja hier nicht um Wissenschaft, sondern eben um alle Lehrtätigkeiten. Und mit Schülern, da muss man tatsächlich, kann man sehr häufig darauf hinweisen, dass bestimmte Dinge nicht, man muss nicht sagen, ethische Leitlinien der GI, aber halt zumindest zweifelhaft sind und nochmal überdacht werden sollten. Und in der Forschung, das betrifft jetzt eher die Wissenschaft, vom Mitglied, das auf dem Gebiet der Informatik forscht, wird zusätzlich erwartet, dass es im Forschungsprozess die allgemeinen Regeln des guten wissenschaftlichen Arbeitens einhält. Und soweit ich weiß, werden die euch explizit auch nicht beigebracht. Es gibt kein Seminar gutes wissenschaftliches Arbeiten. Das ist so implizit, man kriegt das immer so ein bisschen mit, indem man was abgibt, dann kriegt man es zurück mit so roten Strichen am Rand. Aber es fehlt so, dass meines Erachtens das Pro-Seminar gutes wissenschaftliches Arbeiten. Aber es wird von euch verlangt, also verlangt man von euch auch, dass ihr euch entsprechend darum kümmert, was das eigentlich besagt, beziehungsweise dann eure Betreuer fragt bei wissenschaftlichen Arbeiten, Studien oder Diplomarbeiten. Dazu gehören insbesondere Offenheit und Transparenz, Fähigkeit zur Äußerung und Akzeptanz von Kritik, sowie die Bereitschaft, die Auswirkungen der eigenen wissenschaftlichen Arbeit im Forschungsprozess zu thematisieren. Also man muss, was man erforscht oder was man schreibt, muss man transparent klarlegen. Man zitiert zum Beispiel nicht und lässt dann einfach die Quelle weg, also nicht und die Anführungszeichen gleich mit. Also das macht man nicht, indem man, wenn man Forschungsergebnisse veröffentlicht, dann sollte man auch sagen, wo die Dinge her sind. Und Fähigkeiten und Äußerung von Akzeptanz von Kritik. Man versucht nicht, also seine Thesen gegen jegliche Kritik zu immunisieren oder jeden also polemisch zu behandeln. Naja, und die Bereitschaft, die Auswirkung der eigenen wissenschaftlichen Arbeit im Forschungsprozess zu thematisieren, dass das eben nicht irgendwie nebenbei beim Gespräch klar wird, sondern dass es Teil der Arbeit ist, dass man eben die Auswirkung, wenn ich jetzt irgendwie eine Möglichkeit habe, ich habe jetzt irgendwie einen Software-Engineering-Prozess analysiert, dann wird das direkt in dem Forschungsprozess klar, also als eigenes Kapitel zum Beispiel, was das bedeutet, wenn man Softwareentwicklung in dieser Form strukturiert, was hätte das für Auswirkungen auf Arbeitsgruppen oder auf allgemeine informatische Arbeit. So, die Gesellschaft für Informatik hat sich selber auch Leitlinien gegeben. Die GI ermutigt ihre Mitglieder in Situationen, in denen ihre Pflichten gegenüber Arbeitgebern oder Kundenorganisationen in Konflikt mit der Verantwortung gegenüber anderweitig Betroffenen stehen, mit Zivilcourage zu handeln. Also, dass man einfach das mal anspricht und nicht Angst hat, dass man deswegen gleich den Job verliert oder was auch immer, dass man dann bei der nächsten Beförderung nicht berücksichtigt wird, dass man einfach die ethischen Leitlinien entsprechend hochhält. Und das ist eben, das zeigt sich ja nur in Konfliktsituationen. Man ist natürlich immer ein ethischer Mensch, solange man in keinem Dilemma steht. Das Problem, wie wichtig einem das ist, zeigt sich erst, wenn man eben, naja, Weed oder Campus, also wenn man in der Situation steht, bescheiße ich den Kunden jetzt und oder spreche ich es an, riskiere damit aber das nächste Mal in dem Projekt immer so mit Vorsicht behandelt zu werden, weil ich ja einer bin, der dem Kunden die Wahrheit sagt. Das muss man sich da entscheiden und da zeigt es sich dann auch, wie viel einem eigentlich diese Ethik wert ist und nicht, wenn man vorher sagt, klar ist jeder ein ethischer Mensch. Und ja, deswegen Zivilcourage, also zeigt sich erst, ob man dazu bereit ist in der Konfliktsituation. Die GI unterstützt den Einsatz von Informatiksystemen zur Verbesserung der lokalen und globalen Lebensbedingungen. Informatikerinnen und Informatiker tragen Verantwortung für die sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen ihrer Arbeit. Sie tragen sie nicht alleine, aber sie tragen sie auch. Sie sollen durch ihren Einfluss auf die Positionierung, Vermarktung und Weiterentwicklung von Informatiksystemen zu ihrer sozialverträglichen Verwendung beitragen. Ihr tragt natürlich immer zur Positionierung, Vermarktung und Weiterentwicklung von Informatiksystemen bei, aber dann solltet ihr euch auch aussuchen, wenn ihr die Gelegenheit habt, welche Systeme ihr da unterstützt und warum ihr das tut. Mediation. Die GI übernimmt Vermittlungsfunktion, also Mediationsfunktion, wenn Beteiligte in Konfliktsituationen diesen Wunsch an sie herantragen. Also wenn der Kunde und der Auftraggeber sich verfahren haben oder der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber sich irgendwie verfranseln, dann kann man eben sagen, okay, wir suchen uns einen Mediator aus der GI, der die Diskussion entsprechend strukturiert. Und die GI initiiert und fördert interdisziplinäre Diskurse zu ethischen und sozialen Problemen der Informatik. Deren Ergebnisse werden veröffentlicht. Wenn euch das Thema interessiert, findet ihr bei der GI natürlich entsprechend viele Workshops, Seminare und man muss es aber suchen. Also es wird vermutlich an euch nicht so aktiv herangetragen, dass es euch aufgedrängt ist. Aber wenn euch mehr das Thema weiter interessiert, dann findet ihr bei der GI entsprechende Hinweise. So, die ACM hat ganz ähnliche Association for Computing Machinery, Code of Ethics aufgestellt. den ich jetzt einfach mal verlese. As an ACM-Member, I will contribute to society and human well-being, avoid harm to others, be honest and trustworthy. Das ist jetzt unabhängig davon, ob man jetzt Computer Machinery betreibt oder anderes, das sind allgemeine Regeln. Be fair and take action not to discriminate. Jetzt kann man sich mal sagen, ja klar, werde ich nie machen, so ein Mensch bin ich gar nicht. Das kann aber viel schneller passieren, dass man einfach ein System konstruiert, was in irgendeiner Form doch diskriminiert. Viele Systeme diskriminieren technisch Unbedarfte. Das ist eine ganz klare Form. Man sagt, dann müssen sie halt dieses Handbuch lesen oder sich ja mit der Hotline in Verbindung setzen, wenn die zu blöd sind, das anzuschließen. Aber das ist schon wie der DAO, der dümmste anzunehmende User. Das ist eine Arroganz der Techniker, die meinen, also wer das nicht kann, ist halt selbst schuld, der darf auch nicht mitspielen. Dann ist man schon auf der Diskriminierungsseite, ohne dass man jetzt gleich sagt, du bist Schwarzer, deswegen darfst du nicht. Das ist die Diskriminierung, die man immer so im Auge hat. Oder dass man sagt, Frauen können das System nicht benutzen. Das ist so die plumpe Diskriminierung, die heute also in dieser Form kaum noch durchgezogen wird. Bestimmt auch noch. Aber Diskriminierung fängt schon damit an, dass man sagt, also wer dann halt irgendwie nicht dieses System hat, wer kein Windows hat, kann es nicht benutzen. Oder wer keinen Internet Explorer nutzt. Und so. Das ist eine Form von Diskriminierung, jetzt also die weder rassistisch noch sexistisch ist, aber keinesfalls deswegen also eine Berechtigung hat. 1.5 Honor Property Rights, including Copyrights and Patents. Da wisst ihr, könnt ihr euch ja vorstellen, was das bedeutet. Give proper credit for intellectual property. Also ein bisschen nichts. Wenn ich zitiere, dann benutze ich es auch. Wenn ich Code von anderen verwende, dann sage ich es auch. Und vielleicht bezahle ich das dann sogar auch. Respect the privacy of others. Und honor confidentiality. Also wenn mir jemand vertraut, dass ich das dann entsprechend berücksichtige. More specific professional responsibilities. As an ACM computing professional, I will. Ja, steht mal bitte kurz auf und halte die Hand ans Herz. Strive to achieve the highest quality, effectiveness and dignity in both the process and products of professional work. Also ihr strebt immer nach exzellenter Qualität. Naja, das sagt sich ja klar, tut ihr immer, aber bis dann halt der Projektmanager sagt, in 2 Wochen muss das Produkt raus und ihr erst halb fertig seid. Und dann müsst ihr euch überlegen, inwiefern euch dieser Punkt wichtig ist. Acquire and maintain professional competence, also lebenslanges Lernen. Know and respect existing laws pertaining to professional work. Also kümmert euch selbstständig um eure, den rechtlichen Rahmen, den ihr euch bewegt. Accept and provide appropriate professional review. Give comprehensive and thorough evaluations of computer systems and their impact, including analysis of possible risks. Also sehr ähnliche Formulierungen hatten wir ja schon bei der GI gehört. Honor contract agreements and assigned responsibilities. Auch das würde jetzt jeder sagen, natürlich, wie könnte ich jemals einem Vertrag widersprechen, bis ihr dann dem ersten Vertrag einer Klausel 2.6 oder 2.7 entgegensteht, wo dann irgendwas drinsteht, was ihr zu tun habt, wo ihr dann sagt, naja, vielleicht mache ich es lieber doch nicht. Und immer in solchen Situationen habt ihr ein ethisches Dilemma und in solchen Situationen müsst ihr so irgendwie was anspringen, was sagt, stopp, was könnte ich jetzt tun und was rät mir eigentlich die professionelle Ethik, also die Ethik jetzt meines Berufsverbandes, ob man dann so handelt, ist ja dann wieder eine eigenständige Entscheidung, aber darum geht's ja hier. Improve public understanding of computing and its consequences. Also, dass man auch mit Leuten, die jetzt keine Computer so stark lieben, wie ihr das tut, diese Diskussion auch sucht und entsprechend führt, nicht um sie zu überzeugen von einer bestimmten Position, aber um vielleicht Problembewusstsein auch zu erzeugen, was den Einsatz von bestimmten Systemen angeht. Also gerade wenn man seine ganzen persönlichen Daten weggibt und yes, take my firstborn child, damit ich dann irgendwelche Bonuspunkte bekomme, dass man einfach auch mal klar macht, nicht tu es nicht, sondern was bedeutet es, wenn man dermaßen viel über seinen Haushalt und sein Brutto-Berufseinkommen und die Anzahl der Kinder und was die für Hobbys haben, wenn man das alles weggibt, um halt diese Leistung zu bekommen, dass es natürlich auch Konsequenzen hat. Also um solche Sachen geht es nicht. Access computing and communication resources only when authorized to do so. Na klar, also nicht kein Hacken in fremden Systemen. Organizational leadership imperatives, also nicht wie den Führungskräften. As an ACM member and an organizational leader, I will articulate social responsibilities of members of an organizational unit and encourage full acceptance of those responsibilities. Also da geht es um Verantwortung, soziale Verantwortung. I will manage personal and resources to design and build information systems that enhance the quality of working life. Also erweitern und insbesondere nicht irgendwie einschränken, indem man die Leute dann zu stupider Bildschirmarbeit verurteilt. Acknowledge and support proper and authorized uses of an organization's computing and communication resources.
Also dass man die Quellen und die Infrastruktur, die man hat, auch vernünftig einsetzt. Ensure that users and those that will be affected by a system have their needs clearly articulated during the assessment and design of requirements. Later, the system must be validated to meet requirements. Also haben wir wieder die Frage, dass man erstmal mit dem Kunden reden muss. Und das ist auch, was euch am häufigsten vorgeworfen wird, also den Informatikern, die Systeme entwerfen, dass sie den Kunden einfach nicht vernünftig zuhören und der Kunde natürlich nicht in der Lage ist, seine Wünsche zu formulieren, ehe das System steht, sondern die Wünsche kommen erst, wenn das System fertig ist. Oh, hier müsste man aber alles nochmal ganz anders machen. Also insofern ist dieser Prozess, der einer der Hauptgründe für das Scheitern von Softwareprojekten ist, der aber nicht formalisierbar ist, weswegen ihr hier auch nicht vernünftig gelehrt wird. Das liegt wieder in eurer Verantwortung, diese Social Skills, dass ihr mit dem Kunden vernünftig reden könnt und den ermuntert, auch seine Wünsche klar zu äußern und hinterher, dass das System aber auch diese Wünsche tatsächlich erfüllt. Also die Qualitätssicherung, die eben, wie ja schon öfter erwähnt, in informatischen Projekten häufig zu kurz kommt. Articulate and support policies that protect the dignity of users and others affected by a computing system. Ich denke ja nur an Fehlermeldungen, also die ja manchmal auch gegen die Würde gehen. Sie sind ja ein dermaßiger Depp, dass sie das jetzt machten. Das passiert inzwischen, weniger, aber kryptische Fehlermeldungen gehen jetzt nicht unbedingt gegen die Würde, aber man hat, wenn man dem User das Gefühl lässt, er ist einfach zu dumm für dieses System, oder ihm das an der Hotline klar macht, indem man ihn mit Technobabble überschüttet, es geht schon so ein bisschen also in diese Richtung, dass man einfach die Kunden und die Leute und die Benutzer, Users, nicht, die Benutzer auch mal ernst nimmt. Create opportunities for members of the organization to learn the principles and limitations of computer systems. Also das geht ja hier an die Organization Leaderships, also an die Führungskräfte wieder, dass man halt seine dass man den Leuten die Möglichkeiten gibt, die Grundlagen und Begrenzung der Computersysteme auch überhaupt zu lernen. So, eine ganz andere ein ethischer Kodex, der jetzt nicht ein professioneller ist, aber natürlich genauso starke Wirkung hat, ist die Netiquette, die formuliert wurde, insbesondere um das Verhalten im Usenet nicht reglementieren, aber den Leuten mal Hinweise zu geben, dass sie sich also nicht beliebig aufführen sollten, wenn sie im Netz sind. Und dann wurde das erweitert, wie man sich im E-Mail-Verkehr, dass man irgendwie eine Anrede hat und vielleicht ein Grußwort, dass man nicht alle Leute duzt, dass man nicht alles kleinschreibt. Das sind solche Regelungen, die einfach eine Form von Höflichkeit signalisieren, wo man sich nicht dran halten muss und man kriegt ja auch also die Mailer nicht zurückgeschickt, aber es sind so Formen, also gerade formuliert auch von Leuten, die sich darüber aufregen, dass sie so ein bisschen komisch behandelt sich fühlen im Netz. Und wen das interessiert, also Request for Comment 1855, das 1995 formuliert ist, also es gibt nicht zwei, es gibt also im Wesentlichen die 1855, definiert die Netiquette. Und die zwei wesentlichen Punkte sind, vergessen Sie niemals, dass auf der anderen Seite ein Mensch sitzt. Also dass man es immer mit Menschen zu tun hat und nur weil das jetzt irgendwelche anderen User sind, dann sollte man halt, oder irgendwelche Leute, die halt in so einem Forum arbeiten, wo man nur diese komischen Icons kennt, kann man sie nicht beliebig beleidigen, nur weil man sie nicht sieht und sie einem dafür dann auch keine runterhauen können, was ja häufig, also die Trolle sind ja ganz berühmt dafür, dass sie also dann durch diese Foren stapfen und erstmal gegen jeden sagen, was für ein Depp er sei, dass er das so und so macht. Also manchmal wird schon vergessen, dass da ein Mensch sitzt, der ja auch irgendwelche Vorstellungen sich dabei gemacht hatte. Und das andere ist erst lesen, dann denken. Ja, und dann nochmal lesen und dann noch einmal denken, also bevor man antwortet und nicht irgendwie, man liest was und sofort wird gepostet, dass das ja alles Schwachsinn sei, sondern dann müssen wir überlegen, Moment, was habt ihr damit sagen wollen? Eben weil die direkte Kommunikation fehlt, muss man sich viel mehr Gedanken machen darüber, was der andere eigentlich sagen wollte und ob es eine Berechtigung hat, das jetzt so zu formulieren und ob man vielleicht eben nicht doch im Unrecht sei oder ob man einen Kompromiss findet und so weiter. Hier auf der linken Seite nicht, ist so ein ganz berühmter Cartoon aus den Anfängen des Internets. On the Internet, nobody knows you're a dog. Es geht nicht darum, dass Hunde im Internet sind, sondern dass man keiner weiß, woher ihr kommt, wer ihr seid. Wenn ihr euch in so einem Forum engagiert, also man weiß ja nicht mal, ob ihr Männlein oder Weiblein seid. Und insofern kann jeder in dieser Anonymität natürlich auch beliebige Charaktere aufbauen. Und vielleicht ist er irgendwie, wenn er auch in seiner Peer Group also nicht so beliebt ist, kann er trotzdem also ein interessanter Mensch im Internet, als interessanter Mensch sich auch erstmal entfalten. Und darum geht es nicht, dass man es mit Leuten zu tun hat. Man weiß gar nicht, was das für Menschen sind, ob es eben Hunde sind. Man weiß es nicht, aber man muss sie trotzdem respektieren und auch als solche behandeln. Also als Menschen, die man normal auf der Straße treffen könnte oder im Café, wenn man sich mit denen unterhält. Und darum geht es im Wesentlichen in der Netiquette, also eine Mischung aus Net und Etikett. Na, die Hackerethik, das bezieht sich jetzt nicht nur auf Hacker, sondern eigentlich auf den Umgang mit Computern, das aber aus einer bestimmten Geisteshaltung formuliert wurde. Also ich hatte das ja schon mal erwähnt bei den MIT-Hackern, wo es ursprünglich herkam, die an diesen TX0 und TX2 am MIT gearbeitet haben und später an den PDPs. Das wurde dann von Herbert Holland Moritz, also Wow Holland genannt, der Mitbegründer des Chaos Computer Clubs war, in die Präambeln, da also in die Regeln des Chaos Computer Clubs, in die Hackerethik aufgenommen. Und da geht es halt weniger um professionelle Ethiken, sondern um die Art und Weise, wie man mit Computern umgehen kann und sollte. Also zum einen sind das die Übersetzungen, der Zugang zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie diese Welt funktionieren sollten, sind unbegrenzt und vollständig, sollte das sein. Also dass man the access to computers should be unlimited in total. Also dass man eben die Möglichkeit hat, also nicht, dass man jeder soll zu jedem System Zugang haben, also schön wäre es natürlich schon, aber insbesondere sollte man Informationen bekommen und die sollten nicht aus irgendwelchen politischen Gründen zurückgehalten werden oder Security by Obscurity, weil man dann sagt, wenn ich Ihnen das sage, dann ist mein System unsicher. Wer solche Systeme baut, der handelt ja sowieso schon unethisch. Alle Informationen müssen frei sein und noch einmal gesagt, nicht frei heißt hier nicht frei Free Beer, sondern Free Speech. Also frei, man muss es sagen können dürfen. Man muss nicht alle Informationen oder alle MP3s kostenlos bekommen sollen, aber man soll in der Lage sein, Informationen, insbesondere die einem zeigen, wie die Welt funktioniert, also jetzt nicht nur Computermaschinen, sondern überhaupt also so Grundlagen, sollte man frei äußern dürfen, ohne dass man Angst haben muss, dass man jetzt von irgendeinem abgemahnt wird, dass man jetzt diese Information frei zur Verfügung gestellt hat. Misstraue Autoritäten, fördere Dezentralisierung, weil Autoritäten häufig natürlich die Tendenz haben, ihre Machtsphären so abzusichern, dass bestimmte Dinge, die ihnen nicht passen, auch gefiltert werden. Also Autoritäten, was ja immer einen hierarchischen Baum bedeutet, also sind, naja, per se erstmal zu misstrauen, insbesondere aus dieser Position, weil sie, und das war es beim MIT so formuliert, die Autoritäten waren dafür zuständig, erstmal die Computer zu vernageln. Das hieß, jetzt muss man ein Passwort dran und das ist jetzt verboten, dass man das und das benutzt. Also daher formulierte sich das, aber das gilt ja bis heute, dass Autoritäten häufig also viel stärker Eigeninteressen haben, Rechner so und so zu konstruieren, als diesem Ursprungsgedanken, dass man eigentlich den Zugang zu Computern frei machen sollte. Beurteile einen Hacker nach dem, was er tut und nicht nach den üblichen Kriterien wie Aussehen, Alter, Rasse, Geschlecht oder gesellschaftlicher Stellung. Diese Besonderheiten des Wortes Hacker, das sind ja nicht die Leute, die, also die Script-Kiddies, die jetzt mit ihren Denial-of-Service-Bomben dann die Rechnernetze lahmlegen wollen. Hacker ist ja hier noch was viel Positiveres, ursprünglich ja auch so gedacht. Wir gehen auf diese Geschichte noch stärker ein in der vorletzten Vorlesung, wenn es so um die Unsicherheiten und Probleme der Informationsnetze geht, woher eigentlich der Begriff kommt, deswegen stelle ich das jetzt mal zurück. Aber klar, es geht halt um Leute, die mit Rechnern arbeiten und sehr kreativ arbeiten, denn man kann mit einem Computer Kunst und Schönheit schaffen und Computer können dein Leben zum Besseren verändern. Also um solche Leute geht es, die Computer weiterbringen wollen, die Systeme benutzen und gegen den Strich bürsten, um mal herauszufinden, was man damit machen kann. Und deswegen soll man solche Leute nicht nach dem beurteilen, also der ist zu jung oder der kann das gar nicht oder der hat kein Diplom, also gesellschaftliche Stellung, solche Sachen, oder ist eine Frau oder sowas, also sondern nur nach den Ergebnissen. Nicht we believe in rough consensus and working code und nicht irgendwie in Authorities und Könige. So, und Wau Holland hat dann eben noch zwei andere Sachen beigefügt, beziehungsweise ob das Wau Holland war, weiß ich nicht, aber der CCC. Also die ersten sind ja diese von Stephen Levy formulierten, aber zurückgehend auf die Hacker der MIT-Communities. Und der CCC wäre das sicherlich die Organisation ist in Deutschland, die sich am stärksten exponiert, wenn es darum geht, so eine Hackerkultur hochzuhalten. Naja, die haben halt eben noch dazugefügt, Mülle nicht in den Daten anderer Leute. Dass man da einfach irgendwo, wenn man in einem Computersystem drin ist, dann nicht mal irgendwie so Format C drückt. oder ähnliche Sachen, also dass man da nicht rummüllt. Öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Und das ist ja auch die Transformation des CCCs in den letzten Jahren, der sehr stark eben auf so kritische Technikfolgeabschätzung geht und darauf hinweist, inwiefern bestimmte Techniken eben diese privaten Daten zur öffentlichen Daten machen oder in Interessen bestimmter Organisationen stellen. So, dann hat die Business Software Alliance, das ist eine ganz andere Ethik, natürlich auch ihren Software Code of Ethics. Also Business Software Alliance ist die Gesellschaft, wo die ganzen Softwareentwicklungshäuser sich drunter stellen. Und naja, das große C sagt schon, was sie gerne von ihren Kunden oder von ihren Mitgliedern erwarten. Die denken natürlich hauptsächlich an die Schützen von Software, aber jetzt nicht im Sinne, Software sollte frei sein. Sondern hier geht es darum, dass Software sollte Eigentum bleiben. Unauthorized application of copyrighted computer software violates the law and is contrary to our organization's standards of conduct. We disapprove of such copying and recognize the following principles as a basis for preventing its occurrence. Das ist ein bestimmtes Softwareverständnis, was wir in den nächsten beiden Vorlesungen auch nochmal intensiv behandeln werden. Hier geht es halt um Software als Eigentum. Das widerspricht natürlich in gewissem Maße dem All Information Should Be Free und auch der Vorstellung, alle Software sollte frei sein, zum Beispiel der Free Software Foundation oder der Open Source Bewegung. Aber klar ist, wenn irgendjemand sagt, das ist meine Software und die gehört mir auch, dann sollte man nicht sagen, aber nein, Informationen sollten frei sein. Das ist dann diese Free Beer Taktik. Man sollte aber vielleicht, da kommen wir dann noch drauf zu sprechen, Software von Anfang an gar nicht so auslegen, dass sie dermaßen abgesichert sein müsste. Wenn man es aber tut oder wenn man es mit Software zu tun hat, deren Autor halt meint, nein, sonst kriege ich ja kein Geld und wie soll ich meine Familie ernähren, dann sollte man das entsprechend auch respektieren. We will neither commit nor tolerate the making or using of unauthorized software copies under any circumstances. Ist natürlich sehr stark. We will provide legally acquired software to meet all legitimate software needs in a timely fashion and in sufficient quantities for all our computers. Das ist ein Vorsatz, nicht? Also ihr müsst gar nichts kopieren, wir liefern euch alles, was ihr wollt, rechtzeitig und auch so, dass es funktioniert. Es ist natürlich ein hehrer Vorsatz, der in dieser Form, man denke an die ganzen Fehler, die also festgestellt werden, irgendwelche Bugs und dann wartet man ein halbes Jahr auf die Bugfixes. Also in a timely fashion, das ist halt ein sehr dehnbarer Begriff. We will comply with all license or purchase terms regulating the use of any software we acquire to use. And we will enforce strong internal controls, da ist nämlich die Autorität, to prevent the making or using of unauthorized software copies, including effective measures to verify compliance with the standards and appropriate disciplinary actions for violations of these standards. Also ne, Kontrolle, es geht um Command and Control, also wir verbieten, erstmal dürft das nicht kopieren und wir werden alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um rauszufinden, ob ihr das getan habt. Ist immer diese Mischung, was ja die Rechteinhaber auch in den letzten Jahren sehr stark machen, ist immer eine Form, so eine Mischung aus Bedrohung und ethischem Vorsatz. Tut's bitte nicht, aber wenn ihr es doch tut, dann werden wir euch mit aller Härte des Gesetzes verfolgen. Also mit diesen Positionen muss man sich natürlich auseinandersetzen. Man muss ja da nicht einverstanden sein, dass man auf jeden Fall mit Software so umgehen muss. Aber wenn Leute sagen, ich gehe mit meiner Software so um, dann muss man das natürlich in irgendeiner Form auch respektieren. Und hier noch die letzte Code of Ethics, der jetzt nicht unbedingt aus der Computerwelt kommt, sondern von Robert Falcom. All I need to know in life, I learned in Kindergarten. Also alles, was ich im Leben brauche, habe ich im Kindergarten gelernt. Das ist, naja, also nicht ganz ernst gemeinte, aber durchaus ernstzunehmende Position, dass die Ethik, die man jetzt in der professionellen Welt findet, sich gar nicht so sehr von den Regeln unterscheidet, die auch Kinder im täglichen Leben miteinander teilen. Share everything, also teile alles, play fair, don't hit people, put things back where you found them, clean up your mess, don't take things that aren't yours. Also ganz grundsätzliche Regeln, die im Kindergarten schon gelten, aber die gelten natürlich auch im Leben miteinander, im Erwachsenenleben, in verschiedenen Lebensbereichen, ob das jetzt in der Familie ist oder in der Berufswelt. Das sind Regeln, die im Zweifelsfall sich ganz ähnlich ausformulieren. Say you are sorry when you hurt somebody. Damit kann vieles einfacher werden, wenn nicht jeder darauf besteht, er hat doch unbedingt recht gehabt. Wash your hands before you eat. Warm cookies and cold milk are good for you. Also immer mittags immer ein Keks und kalte Milch. Live a balanced life. Learn some and think some and draw and paint and sing and dance and play and work every day some. Be aware of wonder. All things die, so do we. Remember the first word you learned. Look. Schaut hin. Also das ist so als Schlusssatz für diesen Abschnitt der Vorlesung, also insbesondere zur Ethik gilt das natürlich. Look. So, ich mache jetzt mal eine kurze Pause.